Willkommen zu meinem Vortrag über Open Source Virtualisierung mit OWERT. Vortrag ist natürlich auf Deutsch. Die Slides habe ich alle auf Englisch gemacht, weil sie werden auch im OWERT Wiki für die Community bereitgestellt. Das heißt, jeder von euch kann sich auch die Slides natürlich runterladen von der OWERT Webseite. Mein Name ist René Koch. Ich arbeite als System Engineer bei der Firma Siddle Networks. Ich bin dort zuständig für Virtualisierung, für generell Red Hat Produkte, mache aber auch Groupware-Lösungen mit Serapha und Samba 4 mit Univention. Wie man vielleicht am Dialekt hört, komme ich aus Österreich. Ich versuche mein Bestes, dass ich auch hier verständlich bin, wenn ich zu sehr in den österreichischen Slang fallen sollte, bitte einfach mal schreien, dass man mich nicht mehr versteht. Ich versuche mein Bestes. Gut, wir werden uns heute anschauen, was ist OWERT überhaupt? Dazu gleich erste Frage, wer kennt denn das Projekt schon? Okay, also ein paar wenige. Wer setzt es auch ein? Okay, ich hoffe mal, dass sich nach dem heutigen Tag das noch ändert. Also wir schauen uns an, was ist OWERT? Ich glaube, da können wir ein bisschen länger drüber sprechen und vor allem einmal die Architektur und die Komponenten. Also was steckt dahinter, was gibt es da alles, wie bediene ich das, diese Virtualisierungslösung? Und am Schluss noch Use Cases und wie starte ich denn, wenn ich so eine Umgebung bei mir aufbauen will? Ja, was ist OWERT? OWERT ist eine Virtualisierungs-Management-Lösung für die Server- und für die Desktop-Virtualisierung. Es ist designed, dass es sehr, sehr groß werden kann. Mit sehr, sehr groß meine ich zigtausend Hypervisoren, hunderttausend virtuelle Maschinen und mehr. Man kann es natürlich auch im kleineren Rahmen bedienen, aber es ist schon ausgelegt, dass es wirklich richtig große Umgebung werden kann. Das Rad wird von OWERT jetzt eigentlich nicht neu erfunden, sondern es basiert einmal grundsätzlich auf Open Source Technologie, die Linux von Haus aus schon einmal mit sich bringt. Dadurch bedingt ist es einmal, was Performance, Skalierbarkeit und Sicherheit angeht, im Virtualisierungssektor sicher ganz weit vorne bzw. zum Teil auch führend. Ziel von dem Projekt ist es ganz klar, dass es eine Open-Source-Alternative zu VMware, vCenter und vSphere sein soll. Also genau in diese Richtung geht das Projekt. Basiert auf KVM und hat eben den Fokus, möglichst einfach zu sein. Teilweise ist es jetzt dann doch nicht so einfach, weil eben die Use Cases, die ich damit machen kann, eigentlich sehr groß sind. Aber es wird versucht, die ganze Konfiguration so einfach wie möglich zu gestalten, also was jetzt Netzwerkkonfiguration angeht, Storage-Konfiguration oder das Arbeiten mit den virtuellen Maschinen. Ja, wie vorher angesprochen, das Ganze basiert auf KVM, also Kernel-Based Virtual Machine, ist mittlerweile eigentlich eh der, sag ich mal, de facto Standard unter Linux, da die Xen-Installationen doch etwas rücklaufend sind, sag ich mal. Es gibt zwar noch immer sehr, sehr große Installationen, zum Beispiel Amazon EC2, was auf Xen läuft, aber grundsätzlich geht die Tendenz doch eher in Richtung KVM. KVM ist im Linux-Kernel seit 2006. Darauf kann ich eben ja, ziemlich jedes Betriebssystem betreiben, das ich möchte, vor allem einmal Linux und Windows. Andere Betriebssysteme natürlich auch, also FreeBSD funktioniert problemlos darauf, Solaris funktioniert. Wenn man genau wissen will, was auf KVM alles funktioniert, gibt es die Webseite linux-kvm.org. Da steht genau, mit welcher KVM-Version geht, welches Betriebssystem mit unter Umständen welchen Einschränkungen. KVM bringt jede Menge Advanced Features mit, das heißt zum Beispiel Live-Migration, Sim-Provisioning, PCI-Pass-Through. Was das Ganze jetzt genau ist, kommen später auch noch Slides. Ja, wenn ich jetzt mit KVM anfangen möchte und ich sage, ich bin jetzt Hardcore-Linux-Admin und möchte eine VM laufen lassen, also es ist ein relativ einfacher Befehl, akzeptiert ein paar Optionen dazu und dann läuft meine Vollen. Also recht simpel. Unter Umständen geht es dann vielleicht doch noch etwas einfacher, indem ich ein Management-Tool mache, wo ich ein paar Klicks mache und im Hintergrund wird eben die KVM VM gestartet und ich brauche mich nicht darum kümmern, welche Option muss ich jetzt genau an das Binary übergeben. Was man hier sieht, ist eigentlich mal das Web-Admin-Interface von Ovirt, indem ich eben meine ganzen Tasks mache. Also wir sind jetzt mal im Virtual Machines Tab, das ist eigentlich der, was ich meistens verwenden will, wo ich meine neuen VMs anlege, starte, stoppe, migriere und so weiter. Später noch ein paar detailliertere Slides. Was ich auch noch angesprochen habe, ist, dass Ovirt führend ist, was die Security angeht. Das kommt daher, Ovirt ist ein Community-Produkt von Red Hat. Red Hat setzt ganz stark bei allen Produkten auf SE Linux. Und mit SE Linux wird bei Ovirt eben Folgendes gemacht. Es werden die einzelnen virtuellen Maschinen voneinander getrennt, also isoliert. Das bedeutet, wird eine meiner virtuellen Maschinen gehackt, ist es nicht möglich, auf eine andere VM oder auf den Hypervisor direkt zuzugreifen. Also auf Virtualisierungslayer, auf Netzwerklayer natürlich schon. Also wenn ich jetzt ein unsicheres SSH-Passwort habe, das weltweit offen, irgendwer kommt da drauf, kommt natürlich auf alle anderen Maschinen auch drauf, das ist eh ganz klar. Oder ein Security-Bug in HTTP und die anderen HTTP-Server über Netzwerk, das kann natürlich SE Linux mal aus Hypervisor-Sicht nicht schützen, aber grundsätzlich sind mal alle VMs voneinander komplett gekapselt. So, vorher schon ganz kurz angesprochen, beziehungsweise auf den Slide sieht man eh schon relativ häufig den roten Hut um. Das Ganze ist ein Community-Projekt von Red Hat. Red Hat hat für jedes kommerzielle Produkt von ihnen ein Upstream-Projekt. Das Upstream-Projekt ist frei. Dafür stellt Red Hat jede Menge Entwickler ab und es arbeiten auch einige Leute von der Community an dem Projekt mit. Also zum Beispiel mache ich auch ein bisschen was. Ziel von Ovirt ist eben mal die neuesten Features zu integrieren. Also klassisch greifen wir mal darauf zu, was haben wir überhaupt einmal. Also wir greifen auf KVM zu, an KVM arbeitet jetzt Red Hat mit, da arbeitet SUSE mit, da arbeitet IBM mit, Intel. Also alle Firmen, die irgendwie mal ein Interesse haben, ihr Produkt in den Linux-Kernel zu bekommen und Ovirt baut dazu noch ein Management-GUI. Das Quality Engineering von Red Hat schaut sich das an, welche neuen Features waren gut, wie war das Feedback von der Community und baut daraus die Red Hat Enterprise Virtualization. Die kostet Geld, dafür gibt es auch Support von Red Hat. Ovirt Support ist für die Community und ist frei, also kann jeder kostenlos verwenden. Gibt auch sehr große Installationen auf Ovirt-Basis mit über 1000 VMs, die es auch wirklich in Produktion einsetzen. Also es ist jetzt nicht ein reines Testprodukt, es ist, sage ich mal, stabiler als Fedora. Ja, also sehr gut, das Ding eigentlich. Gut, schauen wir uns mal an, was steckt alles dahinter. Ovirt ist jetzt nicht ein einziges Projekt, sondern besteht aus einer Vielzahl von Projekten. Das heißt, wenn man ins Ovirt-Wiki schaut, beziehungsweise ins Git-Repository, wird man sehen, da gibt es jede Menge Projekte. Das fängt an bei der Ovirt-Engine, was der Management-Server ist. Geht dann eigentlich runter über sowas wie den Guest-Agent. Das ist eben der Agent, den ich in der VM drinnen starte, damit ich die Memory auslesen kann oder die installierten Programme, damit ich die Maschine sauber runterfahren kann. Geht dann eben über Ovirt Reports, ISO-Uploader, ja, also jegliche Komponente ist eigentlich ein eigenes Projekt. Und wenn man dazu was beisteuern kann, wird das Ganze mal als Testprojekt angelegt und dann als Incubation Project. Da wird mal geschaut, okay, ist das jetzt ein Projekt, das wo entsprechend viele Leute mitwirken, ob die Dokumentation dazu passt, ob stabil genug ist, dass man es dann wirklich final aufnehmen kann. Das Setup, zu den Slides muss man vielleicht sagen, wir haben einige Grafiken mal von Red Hat Enterprise Virtualization gestohlen. Die machen da recht schöne Grafiken, da muss man sich die Arbeit dann doppelt antun. Das heißt, alles was Red Hat Enterprise Linux ist, kann man natürlich auch durch Fedora und CentOS ersetzen und REF einfach mal durch Ovid ersetzen, aber von der Architektur her ist es mal das Gleiche. Ich sehe oben im, genau in der Mitte meinen Management-Server, der auf Fedora, auf CentOS und Red Hat Enterprise Linux läuft. Gibt auch Bestrebungen, das komplette Projekt auf Debian zu portieren. Da wird gerade daran gearbeitet und heftig rumdiskutiert, wie man das denn am besten machen kann, damit sich der Aufwand noch irgendwie in Grenzen hält. Weil das komplette Backend ist jetzt mal JBoss. Das heißt, den kompletten JBoss zu paketieren und das Ganze. Also da sind schon einige Sachen zu tun, damit man es auch auf Debian bringt, aber es ist eine Intention. Das heißt, ich habe einen JBoss dabei, ich habe eine Postgres-Datenbank, binde mein bestehendes OpenLDAP, mein IPA, mein Active Directory an für die Benutzerauthentifizierung. Alle meine User verbinden sich aufs Backend. Und drunter habe ich meine Hypervisoren. Also relativ simpel noch. Vom Aufbau ist Ovid so gedacht, dass es eigentlich gleich funktioniert wie VMware. Das heißt, ich habe als obersten Layer ein Datacenter. Ein Datacenter besteht aus einem oder mehreren Clustern und ein Cluster besteht aus einem oder mehreren Hypervisoren. Also so ein klassisches Setup, wie es in größeren Virtualisierungsumgebungen halt gibt. Und das einfachste Setup ist einfach, ich habe einen Management-Server und ein Datacenter mit einem Cluster, einem Host und auf dem laufen meine virtuellen Maschinen. Das ist eigentlich, wenn ich einen Rechner habe, einen stärkeren, kann ich damit schon starten. Wenn ich es etwas größer haben will, kann ich natürlich mehrere Datacenter anlegen, mehrere Cluster mit mehreren Hosts, vielen Tausenden sogar, und darauf meine virtuellen Maschinen betreiben. Also da gibt es nach oben hin eigentlich nicht wirklich Limits. Die theoretischen Limits vom Projekt hat bislang noch keiner testen können, weil ich glaube, sie gehen von über 100.000 VMs aus. Das ist schon ein bisschen größer, sage ich mal. Vorher schon kurz angesprochen, den Hypervisor. Also auf dem Hypervisor laufen meine virtuellen Maschinen. Hypervisor ist ein eigenes Image namens Ovid Node. Das kommt fix fertig, kann ich das ISO runterladen, installiere das via PXE, via CD, USB, was auch immer. Das Ziel von Ovid Node ist, dass es möglichst klein ist. Hat ein Read-Only-Dateisystem, weil ich brauche ja nicht schreiben am Hypervisor, außer ein paar Logfiles, die kann ich schon auf ein Read-Write-Dateisystem legen. Es ist eigentlich, sagen wir mal, gerade so viel CentOS, dass man damit virtualisieren kann. Also alles, was man für Virtualisierung nicht braucht, ist da mal gleich weg. Und es läuft auf jeder Hardware, auf der auch CentOS, Red Hat, Fedora läuft. Also heutzutage eigentlich eh auf fast allem, was es so im Serverbereich gibt. Installation sehr einfach, es gibt ein Tool dafür, indem ich die einfachsten Settings mache. Den Großteil der Einstellungen mache ich dann über das Web-Admin-Interface. Da wir ja alle Admins sind und meistens nicht so glücklich sind mit dem, was einem vorgesetzt wird, weil man will ja customizen und das passt einem nicht und da brauche ich etwas, also zum Beispiel irgendwelche Hardware-Management-Tools oder ein Backup-Client drauf oder irgendein Agent fürs Monitoring, kann ich natürlich auch ganz normal einen Fedora nehmen, ein CentOS oder Red Hat Enterprise Linux, was auch immer ich möchte, setze mir das auf, binde das Ovid-Repository ein und kann das ebenfalls als Hypervisor nehmen. Wenn ich also jetzt nicht den Node haben will, geht es genauso, dann muss ich mich halt um Security und Hardening selbst kümmern. Aber ich denke, das ist machbar. Ovid Engine ist der Management-Server. Das Ding hat eigentlich die komplette Logik, weil der Hypervisor weiß eigentlich nur, ich muss eine virtuelle Maschine bei mir laufen haben und netzwerkmäßig auf diese Bridge legen. Also der braucht nicht besonders viel Wissen. Die Ovid Engine, also Management Server, hat wirklich die komplette Logik dahinter. Der ist jetzt zuständig für Hochverfügbarkeit, für Live-Migration, Load Balancing und Power Saving. Die vier Features erkläre ich gleich in einer Slide noch einmal genauer, weil es eigentlich die interessantesten Features sind, meiner Meinung nach. Ich habe in der Engine einen Maintenance Manager, das heißt, ich möchte irgendeinen Task auf einem Hypervisor ausführen und während ich diesen Task ausführe, darf keine virtuelle Maschine drauflaufen. Also zum Beispiel, ich konfiguriere das Netzwerk um oder ich möchte ihn updaten und rebooten. Da gibt es einfach die Möglichkeit, einen Klick im Management GUI, Maintenance Mode, dann werden alle meine Maschinen im Betrieb auf einen anderen Hypervisor verschoben. Sobald die weg sind, ist der Host im Maintenance Mode, wird mir auch signalisiert. Und ich kann alle Tasks machen und es ist sichergestellt, dass keine virtuelle Maschine mehr draufkommt. Mit Images arbeite ich so, dass ich Templates anlegen kann. Ich kann Snapshots machen meiner virtuellen Maschinen und auch ein Sim-Provisioning. Sim-Provisioning bedeutet, ich habe jetzt zum Beispiel eine Ubuntu VM mit einer 100 GB großen virtuellen Festplatte. Davon sind 20 GB wirklich belegt, weil die Maschine wird mal wachsen. Aktuell habe ich 20 GB nur. Und durch Sim-Provisioning sind dann auf meinem Storage, also am SAN dahinter, wirklich nur 20 GB belegt. Das heißt, ich kann ein entsprechendes Overcommitment machen. Ich habe zum Beispiel einen SAN mit 10 TB und habe aber den virtuellen Maschinen schon 20 TB zugewiesen, weil die eben nicht so viel verbrauchen und ich gleich von Haus aus die Platten entsprechend groß anlegen will, ist kein Problem. Empfehlenswerterweise sollte ich dann vielleicht mein Storage monitoren, wie der wirkliche physikalische Platz dann drauf ist, weil die Maschinen werden dann halt schon mal größer und ich sollte schon schauen, dass ich nicht übers physikalische Limit des SANs rauskomme. Ja, Storage und Netzwerkmanagement ebenfalls über das Webadmin-Interface. Monitoring, Reporting ist dabei. Ich kann meine virtuellen Maschinen, wenn ich jetzt schon eine bestehende VMware-Umgebung habe und ich sage, ja, die funktioniert zwar gut, ist aber teuer und es gibt jetzt, da ich in dem coolen Vortrag da war, ein super tolles Open-Source-Tool, was das gleiche kann wie die VMware, dann kann ich es auch mit Virt2V alle meine VMs von der VMware migrieren. Das gleiche kann ich machen von Xen und KVM, welchen, keine Ahnung, Standalone Xen-Server habe, kann ich auch das migrieren und ich kann auch physikalische Maschinen migrieren. Ja, und vorher schon angesprochen, es gibt noch eine VDI-Lösung, also Desktop-Virtualisierung. Zu den Advanced Features. Hochverfügbarkeit ist eigentlich eines der Themen, die man heutzutage, sage ich mal, in einer Virtualisierungsumgebung eigentlich braucht. Außer es ist eine Testumgebung, aber wenn es eine Produktivumgebung ist, brauche ich eigentlich Hochverfügbarkeit. Ein Requirement für Hochverfügbarkeit ist ein geshared Storage, auf das alle Hypervisoren zugreifen können. Welche Möglichkeiten es dafür gibt, werde ich gleich erzählen. Das heißt, alle meine Hypervisoren greifen auf das gleiche Storage zu und auf diesem Storage laufen meine virtuellen Maschinen. Wenn jetzt einer meiner virtuellen Server, meiner physikalischen Server, einen Schaden hat, also es kann ein Hardware-Defekt sein, es kann sein, dass er auf SAN nicht zugreifen kann, es kann sein, dass er aufs Netzwerk nicht zugreifen kann, dann wird der physikalische Server gefenst. Also so wie man es von einem Cluster kennt, bei Pacemaker Stornist oder bei einem Red Hat Cluster Fencing, wird übers Power Management die virtuelle Maschine gepowercycled. Sobald das erfolgreich ist, werden die virtuellen Maschinen auf den anderen Hypervisoren neu gestartet. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich in meiner virtuellen Umgebung die Möglichkeit habe, einen Server vom Strom zu nehmen. Ansonsten funktioniert die Hochverfügbarkeit nicht. Das hat einen ganz einfachen Grund. Es kann zum Beispiel sein, dass mir ein Server netzwerktechnisch nicht erreichbar ist. Das ist ja möglich. Trotzdem kann es sein, dass ich einen Fiber-Channel an habe und das ist noch erreichbar. Dann läuft also meine virtuelle Maschine am SAN und wenn die Virtualisierungsumgebung jetzt sagen würde, ich starte die gleiche VM auf einem anderen Hypervisor, würde ich zweimal auf dasselbe Storage schreiben und das Disk Image wäre defekt. Darum ist es ganz wichtig, dass man den Server power cyclen kann. Das kann jetzt sein ein IPMI, ILO, IMM Interface, was die meisten Server schon dabei haben. Das kann ein Power Switch sein. Das kann ein SAN-Switch sein, was auch immer. Jegliches Device, was in der Lage ist, einen Server zu trennen, kann ich dafür verwenden. Und da gibt es auch schon jede Menge vordefinierte Agents. Live-Migration bedeutet jetzt, dass ich eine virtuelle Maschine von Hypervisor A nach Hypervisor B verschieben kann, ohne dass es eine Downtime für den User gibt. Praktisch verliert man maximal einen Ping dabei. Das Ganze funktioniert so, ich habe wieder ein geshared Storage. Das Storage muss ich nicht übertragen, das ist geshared. Was ich übertragen muss, ist der Memory. Das heißt, es wird ein Dump von Memory von Hypervisor A nach Hypervisor B kopiert. Dann wird geschaut, was ist jetzt der Unterschied, was hat sich noch auf der laufenden Maschine geändert. Dann wird es Delta übertragen. Dann passiert es wieder, Delta rüber und irgendwann habe ich es geschafft, dass ich den RAM übertragen habe. Und dann wird umgeschaltet zwischen den Hypervisoren. Das funktioniert auch für sehr IO-intensive Workloads. Ich habe es bis jetzt, ist es mir ein einziges Mal passiert, dass es nicht funktioniert hat. Das war ein hochproduktiver Isinga-Server und da habe ich einfach so viele Checks rausgeschossen pro Sekunde, dass das mit dem RAM nicht mehr funktioniert hat. Da bin ich nach 3 Minuten dann in den Timer gelaufen. Ja. Richtig, es gibt hier ein Timeout, also er überträgt jetzt nicht stundenlang den Memory, sondern es gibt ein Timeout, das auch konfigurierbar ist und nach dieser Zeit sagt er dann, es ist nicht möglich, die VM zu übertragen. Dann kann ich es ein zweites Mal versuchen und dann klappt es auch meistens oder gar nicht. Also wie gesagt, ich habe schon einmal geschafft, da hat sich wirklich so extrem viel im Memory geändert, dass das nicht übertragbar war einfach. Dann gibt's aber genau, also das geht natürlich auf jeden Fall. Ich kann natürlich suspenden und rüberschieben, das ist überhaupt kein Problem. Nur bei Live-Migration sprechen wir natürlich im Betrieb. Nur suspenden geht. Richtig, suspenden wäre die andere Möglichkeit. Suspenden, dann wird eben der RAM rüber kopiert und das geht dann in so einem Fall, weil ich die Maschine unbedingt rüberbringen muss und es funktioniert mit Live-Migration nicht, dann suspende ich es und schiebe es so rüber. Bitte. Ja. Oh, weiß ich leider nicht. Kann ich leider nicht sagen. Gut. Anderes Feature, das aber auf die Live-Migration aufsetzt, ist der System Scheduler. Wenn ich jetzt eine größere Umgebung habe mit mehreren Hypervisoren, kann mir durchaus mal passieren, dass einer der Hypervisoren eine entsprechend hohe CPU-Last zum Beispiel hat, also hier 90% CPU-Auslastung und die anderen idlen mal vor sich hin. Das ist natürlich nicht optimal. Das heißt, in diesem Fall definiere ich einen Threshold beziehungsweise ich kann mir entsprechende Policies selbst schreiben, wo ich Memory, RAM, Netzwerkauslastung in Kombination setze, Gewichte, also da gibt es einige vordefinierte Policies, beziehungsweise ich kann es mir in Python auch selbst schreiben, gibt es eine eigene API dafür und sage dann, okay, es ist ein Critical Threshold erreicht und auf den anderen Hypervisoren haben wir noch Ressourcen frei. Dann wird via Live Migration automatisch eine VM rübergeschoben. Das Ganze definiere ich auf Cluster Level und wenn ich das mache, passiert es einfach mal automatisch. Das heißt, es kann sein, so um 12 Uhr zu Mittag, dass er einfach mal eine Maschine da rüber migriert. Funktioniert automatisch im Hintergrund. Das Gegenteil vom Scheduler, der schön verteilt, ist eigentlich der Power Saver. Das ist eine eigene Policy dafür. Zum Beispiel bei der Desktop-Virtualisierung habe ich untertags eine entsprechend hohe Last auf meinen VMs, in der Nacht eher nicht, weil niemand mehr arbeitet und dann werden die Maschine, wird eigentlich ein Hypervisor freigeschaufelt via Live Migration und dann runtergefahren. Ob man das jetzt unbedingt machen möchte, ja, also ich habe es noch nirgends im Einsatz gehabt, ich kenne aber Leute, die es verwenden, nur ich würde halt einen Server nicht runterfahren. Ich glaube, man kennt es bei neueren Servern, ich habe irgendeinen IBM-Server, der braucht 10 Minuten zum Starten, um 8 Uhr habe dann, keine Ahnung, 10 Hypervisoren für Desktop-Virtualisierung der ganzen Firma, 3 fahre ich runter in der Nacht, um 8 Uhr in der Früh kommen alle Leute, loggen sich im virtuellen Desktop ein und können mal warten und Kaffee trinken gehen, bis alle Hypervisoren wieder hochgefahren sind. Weil die bestehenden schaffen es von der Last nicht mehr. Also empfehle ich nicht, außerdem Serverplatten sind nicht dafür gedacht, dass ich die auch runterfahre. Ja, zum Thema Storage, vorher schon angesprochen. Eigentlich braucht man ein geshared Storage. Eigentlich aus dem Grund, sonst kann ich Hochverfügbarkeit, Live Migration nicht nutzen. Es gibt die Möglichkeit, dass ich auch nur auf einem Hypervisor für Testzwecke benutze, das geht auch. Bei Ovirt unterscheiden wir drei verschiedene Storage-Arten, also sogenannte Storage-Domains. Das ist die Data-Domain, die ISO-Domain und die Export-Domain. Auf der Data-Domain liegen meine Daten. Daten bedeutet die Festplatten der virtuellen Maschinen und natürlich auch die Snapshots der virtuellen Maschinen. Dafür kann ich mir eigentlich so gut wie alles aussuchen, was es aktuell am Markt gibt. Das heißt, es geht NFS, iSCSI, Fibre Channel, POSIX Compliant Storage, es funktioniert ClusterFS Native und ich kann ein lokales Storage von einem Hypervisor nutzen. Lokales Storage hat nur eine Einschränkung und zwar es ist kein geshared Storage, die anderen Hypervisoren können nicht darauf zugreifen, demnach geht keine Live Migration.
Was ist Self-Storage aus?
Ja, wollte ich gerade sagen. Self-Storage wird kommen. Total überraschend, nachdem Inkstack jetzt Red Hat gehört. Stand jetzt wird es keine native Ceph-Unterstützung geben, sondern sie wollen OpenStack Swift integrieren und über Swift auf Ceph zugreifen. Ist der Plan jetzt, kann natürlich durchaus sein, dass sich das natürlich auch noch ändert und das native gemacht wird, wenn sich jetzt rausstellt, dass in einer der nächsten Ovirt-Versionen Ceph drinnen ist, viele Leute benutzen das und das Feedback kommt, es performt nicht, das Handling ist schlecht oder alle sagen, nö, wir wollen jetzt kein OpenStack noch dazu, das ist ein Overkill, dann ist es durchaus denkbar, dass sie sagen, okay, wir hören auf die Community, das ist in der Vergangenheit sehr, sehr oft passiert, dass so wie sich Red Hat im ersten Moment gedacht hat oder bei den ersten IRC-Meetings, wie man es machen könnte, dass sie dann rausgestellt hat, die Community will das so nicht, das ist nicht praktikabel, dann wird es geändert. Ja, wieder. Ja, der BD-Support ist ein Spezialthema eigentlich. Aus dem einfachen Grund, da der BD nicht im Kernel von Red Hat Enterprise Linux und CentOS drinnen ist. Das heißt, man müsste eine Subscription von der Firma Limbic kaufen oder man kompiliert sich selbst. Es gab sogar Bestrebungen von der Firma Limbic, das ist die Firma, die der BD entwickelt, dass sie es in den VDSM integrieren. Also es gibt einen eigenen Virtual Desktop Server Manager, der läuft auf den Hypervisoren, der ist für die Storage-Anbindung zuständig und in den muss die Integration von DRBD rein. Da gibt es sogar im Ovirt Wiki einen Draft, wie könnte man es denn machen. Dann haben sie sich den Code angeschaut, habe ich nochmal mit ihnen gesprochen und sie haben dann gemeint, sie legen es nochmal auf Eis. Eine alternative Lösung, wenn ich DRBD haben möchte, ist kommt auch von der Limbit. Da machen sie es total witzig. Sie setzen DRBD auf den Hypervisoren auf, geben drauf einen Pacemaker, exportieren das DRBD-Device via iSCSI ins Ovirt rein. Ja, ich habe es noch nie eingesetzt, weil man das da nicht vom Pacemaker wird sie nachher noch einmal in die Quere kommen mit dem Fencing vom Ovid, aber ist ein Draft dafür mal. Aber es gibt zumindest im Wiki zwei mögliche Wege, wie man DRPD integrieren könnte. Bitte. Okay, also haben Sie jetzt einen neuen Ansatz ohne Pacemaker sozusagen? Ich meine, ja. Ja, also möglich ist es, wie gesagt, ganz sicher, dass ich DRPD auf dem CentOS Hypervisor installiere und dann einfach mal via NFS oder sonst irgendwas freigebe. Das wäre eigentlich der denkbarste Weg, sage ich mal, oder iSCSI oder sonst irgendwas. Direkt aufs DRPD-Device zugreifen funktioniert von der Storage-Architektur nicht, weil der Hypervisor dann nicht vom Primary auf Secondary umschalten kann. Das ist einfach das Problem, das müsste dann ins VDSM rein. Gut, weitere Domains, ISO-Domains, wenn ich jetzt via ISO eine Installation von einer VM machen will, kopiere ich auf die ISO-Domain meine ISOs rauf. Und eine Export-Domain, damit ich virtuelle Maschinen exportieren kann, die Export-Domain in eine andere, separate OVIRT- oder REF-Umgebung reinhänge. Beim Storage gibt es noch etwas, standardmäßig schon, und zwar gibt es eine Integration von OpenStack Clients, wenn ich es rauskriege, wo ich Images von Clients runterladen kann und als virtuelle Maschine oder als Template verwenden kann. Schauen wir uns nach dem doch eher theoretischen Part mal ein paar Screenshots an. Konfigurieren, habe ich gesagt, ist sehr, sehr einfach. Das wäre jetzt ein Screenshot, wo ich ein Netzwerk von einem Hypervisor konfiguriere. Das heißt, ich klicke oben auf den Hypervisor, sage Setup Network und kann via Drag and Drop ein Bonding machen. Das heißt, ich verschiebe Interface 1 auf Interface 2, dann kommt ein Dialog, welchen Bonding-Mode hätte ich denn gerne. Da gibt es 0, 1, 4 und 5, glaube ich mal, vordefiniert oder ist es Bonding Mode 6, weiß ich nicht mehr genau. Und ich kann auch eigene Modes hinzugeben, gibt es ein eigenes Feld. Ich kann WLAN-Tagging hier machen, die Zuweisung der VM-Netzwerke auf die physikalischen Netzwerke und im Hintergrund wird bei mir am Hypervisor die Bridge angelegt, das WLAN-Tagging, das Bonding. Das heißt, ich brauche hier in kein Config-File mehr eingreifen. Wenn mir das nicht gefällt, kann ich es natürlich auch am Hypervisor machen und hier einfach einen Refresh und er liest ein, was am Hypervisor konfiguriert ist. Wichtig da ist nur, dass ich keinen Network Manager verwenden darf. Ja. Storage-Konfiguration ist eigentlich gleich einfach. Es ist egal, ob ich jetzt ein NFS einbinden möchte, ob ich ein Fiber-Channel, iSCSI einbinden will. Ich mache alles über ein GUI, also zum Beispiel iSCSI macht dann Discovery für mich. Ich wähle meine Loons aus und konfiguriere es. Ich kann sogar das Multipathing für iSCSI kann ich auf Data Center Level konfigurieren, das ist etwas schwieriger zu finden. Und für Multipathing von Fiber Channel macht das gleich automatisch für mich. Das heißt, ich binde eine Fiber Channel Loon ein, Multipathing automatisch. Auch wenn mir das auch nicht gefällt, kann ich es natürlich immer händisch ändern. Das heißt, ich bin nie darauf angewiesen, dass der Weg, den OVIRT geht, Best Practices, ich kann immer händisch eingreifen dabei. So. Also genauso einfach funktioniert es, dass ich neue virtuelle Server oder Desktops anlege, gibt einen eigenen Tab dafür, wo ich VMs aus Templates erstellen kann, die virtuellen Netzwerke hinzuweise, die Festplatten hinzuweise. Ich kann hier sagen, soll die Maschine hochverfügbar sein oder nicht, soll sie migriert werden können oder nicht. Das kann durchaus auch lizenzrechtliche Gründe haben. Also wenn ich zum Beispiel eine Software habe, wo ich jeden Hypervisor lizenzieren müsste, auf dem die VM laufen kann, kann ich auch sagen, die VM darf ausschließlich auf diesem Host laufen. Dasselbe gilt natürlich, wenn ich einen PCI Pass-Through mache oder USB Pass-Through, dann drehe ich sowas wie Live Migration ab, weil es bringt ja nichts, wenn ich einen USB-Dongle am Hypervisor anstecke und den in die VM durchreiche und er würde die VM migrieren, wird der Dongle nicht am zweiten Hypervisor auch stecken. Ansonsten klassisch alles hier einstellbar. Ich kann auch das Betriebssystem auswählen, was in der Praxis ist da nur hinterlegt hinterm Betriebssystem, welche Settings sind denn getestet und funktionieren. Also zum Beispiel bei einem Red Hat Enterprise Linux 3 kann ich kein virt.io-Netzwerk machen, weil es nicht unterstützt ist. Da habe ich dann beim Netzwerk-Tab auch nicht den Typ virt.io zur Auswahl. Das ist das Einzige, was dahinter steckt. Unter Operating System gibt es schon jede Menge. Wenn Sie eines haben, das hier nicht ist, es gibt einen Config-File, wo man selbst reinschreiben will, kann und wovon es sich ableitet, oder sonst einfach mal ein RHEL 7 nehmen, wenn es ein aktuelles Arch Linux zum Beispiel ist, gehen die Settings ganz sicher damit. Ja, zu dem Ganzen kommt dann noch dazu, dass ich auf jedes Objekt, das ich da drinnen habe, sehr detaillierte Berechtigungen setzen kann. Also ich kann einem User Berechtigungen auf eine VM geben. Das, zum Beispiel, dass er eine anlegen kann oder dass er eine nur starten kann oder sich überhaupt nur auf die Konsole verbinden kann oder nicht auf die Konsole. Ich kann es auch so machen, dass ich dem Netzwerkteam Berechtigungen auf die Netzwerkkonfiguration mache und sage, liebes Netzwerkteam, wenn ihr ein neues Netzwerk am Switch anlegt, in WLAN, könnt ihr es auch gleich da drinnen konfigurieren, aber Storage und VMs und so dürft ihr nicht angreifen. Also da kann ich wirklich auf jedes Objekt, was es drinnen gibt, eigene Berechtigungen vergeben. Es gibt vordefinierte Rollen dafür, die kann ich auch noch einmal eigene Rollen basteln. Also ich kann da wirklich alles, was irgendwie möglich ist, an Berechtigungen setzen. Was wir vorher gesehen haben, war das Web-Admin-Interface. Es gibt aber auch noch ein einfacheres Interface, das ist das User-Portal, das für die Desktop-Virtualisierung verwendet wird. Hier gebe ich einem User oder einer User-Gruppe Berechtigungen auf einen virtuellen Desktop. Und der kann den Starten stoppen, suspenden und neu starten. Und mit einem Doppelklick auf das Icon kann er auf die Konsole drauf. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr simples GUI, wie jemand Berechtigungen bekommt auf eine VM. Eine erweiterte Option, wo ich auch mehr Berechtigungen gebe, bekomme, ist das Self-Provisioning-Portal. Hier vergebe ich einem User oder einer User-Gruppe entsprechende Quotas. Ich sage, du bekommst 16 CPU-Kerne, 64 GB Memory und 1 TB Speicherplatz und mach damit, was du willst. Also er kann jetzt 16 VMs dann mit einem Core anlegen oder eine VM mit 16 Cores oder zwei VMs mit 8 Cores. Ist vollkommen ihm überlassen. Und er klickt hier auf neue VM und bekommt seine VM. Hier setze ich auch die Berechtigungen auf Storage- und Netzwerkebene so, dass er nur die Netze sieht, die er wirklich benötigt. Das heißt, ich brauche einen User von zum Beispiel einer anderen Abteilung oder einem Developer, der schnell mal eine Testmaschine benötigt und die durchaus auch aufsetzen kann, sage ich mal. Einfach nur Berechtigungen auf ein einfaches Portal geben und nicht das komplette Portal ihm zeigen. Ja, dieses User-Portal wird eben für die Desktop-Virtualisierung verwendet. Der große Vorteil an Ovirt ist, dass es ein einziges GUI gibt für Server- und Desktop-Virtualisierung. Der Nachteil verglichen mit richtig großen Desktop-Virtualisierungslösungen ist, dass das Konzept so aussieht, dass man ein Template macht, aus einem Template einen Pool. Das heißt, ich sage zum Beispiel, aus diesem Template werden 100 virtuelle Maschinen erstellt, geben ja zum Beispiel AD-Gruppe, Berechtigungen auf dem Pool und jeder User klickt sich da, bekommt seine virtuelle Maschine. Application Streaming oder so etwas ist nicht vorgesehen, gibt es bis jetzt nicht und gibt auch keine Intentionen, dass man das macht, weil sie sagen, da brauche ich tiefgründiges Windows-Know-how, das ist nicht vorgesehen, sondern eigentlich einfach aus Templates klonen, funktioniert bis zu 150 Benutzer problemlos. Von der Performance her ist es irrsinnig gut. Ich kann mehrere Monitore verwenden. Ich kann Full-HD-Videos anschauen. Hier ist nur wichtig, ich brauche eine halbwegs Grafikkarte am Syn-Client, weil das Rendering der Grafik am Syn-Client erfolgt und nicht am Server. Und netzwerkmäßig, wenn ich ein Full-HD-Video anschaue, natürlich auch ein bisschen Netzwerkbandbreite. Da wird schon einiges übertragen. Aber es funktioniert zum Beispiel YouTube ruckelfrei in 1080p über Spice. Ich kann Audio- und Videokonferenzen machen, weil ich bidirektional Audio und Video durchreichen kann. Also eine USB-Kamera reinreichen, Headset durchreichen, funktioniert alles problemlos. Gut, jetzt haben wir sehr, sehr viel schon über GUIs gesprochen. Auch der ein oder andere wird sagen, oh je, da muss ich klicken, das mag ich nicht. Kann ich durchaus verstehen. Ich muss das nicht. Es gibt auch Tools für Entwickler und Admins. Zuerst ist mal eine REST-API. Mit dem kann ich alle Tasks, die ich im Admin-Portal machen kann, auch hier machen und zum Teil ein paar mehr Features, die es gar nicht im Admin-Portal gibt. Kann mit jeder erdenklichen Programmiersprache, die in der Lage ist, ein XML zu parsen und einen HTTP-Request abzusetzen, kann ich da etwas schreiben damit. Für die, die es etwas einfacher hätten und in der Lage sind, Python-Code irgendwie zu schreiben, es gibt ein Python-SDK, wo die entsprechenden Funktionen schon mal vordefiniert sind. Also zum Beispiel das Auslesen von VMs oder das Connecten zur API funktioniert hier problemlos. Und last but not least auch noch ein Command-Line-Tool, wofür ich keine Programmierkenntnisse brauche und via Command-Line entsprechende Tasks ausführen kann. Mit dem Command-Line-Tool, das kann ich zum Beispiel auch in Shell-Skripte packen. Also wenn ich irgendwelche Routine-Jobs machen möchte und jetzt nicht via REST das Ganze ansprechen möchte und Python nicht kann, kann ich es auch Shell-Skript machen und OVHCLI dazu verwenden. So, einer der letzten Punkte von den Komponenten sind die OVHReports. Ist ein optionales Package, bringt ein Data Warehouse mit, wo Laufzeit, Betriebssysteme und andere Statistiken von virtuellen Maschinen abgespeichert werden und via Jasper Reports grafisch dargestellt werden. So, jetzt haben wir schon einiges über das GUI gesehen. Ganz detailliert noch nicht, da muss man sich selbst einmal durchklicken, weil es hat schon so viele Optionen, dass man sie in einer Stunde halt nicht alles herzeigen kann. Wenn es dann noch immer Sachen gibt, die wir da in dem GUI fehlen und die in absehbarer Zeit nicht drinnen sein werden oder die einfach für meine Umgebung spezifisch sind, ich kann das GUI erweitern. Requirements sind, ich muss etwas JavaScript-Know-how haben, aber wirklich nur rudimentäres, weil die UI-Plugins hier sind eine JavaScript-API, sehr gut dokumentiert im Wiki und ich kann zum Beispiel eigene Tabs, Buttons oder Dialoge im Web-Admin-Interface hinzufügen. Als Beispiel, dass man sich hier auch was vorstellen kann, was kann ich mit dem Ding denn überhaupt machen, ist ein Monitoring-UI-Plugin, das ich geschrieben habe. Das funktioniert so, man klickt auf eine virtuelle Maschine, auf einen Host, auf ein Datacenter, auf ein Netzwerk, auf was auch immer. Es gibt einen neuen Tab Monitoring Details, den gibt es im OVHReports standardmäßig nicht, das macht das UI-Plugin. Und der komplette Code drinnen ist dann bei mir in Perl geschrieben mit HTML und JavaScript. Und das liest mir alle Ergebnisse, die zu diesem Host passen, aus dem Nagios und die Singer aus. Das heißt, hier sehe ich alle meine Check-Results aus Nagios und Isinga plus die PMP-Performance-Graphen. Ich hoffe, das hat ein bisschen eine Idee gebracht, was man damit machen kann. Also ich kann ein internes Wiki, also eine Wiki-Page passend zur VM da reingeben, ich kann einen Backup-Status machen. Also ich habe alle Möglichkeiten, dass ich das Ding nochmal erweitere und an meine Umgebung anpassen kann. So, falls sich jetzt jemand wundert, woher ich die Check-Ergebnisse bekommen habe, ich habe das Nagios-Plugin CheckRef 3 verwendet, das zufälligerweise auch ich geschrieben habe. Das Ding ist wieder in Perl geschrieben und liest über die REST-API den Status meiner OWIRT-Umgebung aus. Das heißt, ich kann Datacenter monitoren, Cluster, Hosts, virtuelle Maschinen. Wobei ich selbst sage, ich empfehle es für alles, nur nicht für virtuelle Maschinen. Für virtuelle Maschinen-Monitoring gibt es wesentlich bessere Sachen wie NRP, Check bei SSH, SNMP, ist alles gescheiter, als wie Millionen Requests auf die REST-API zu schicken. Außerdem kann die REST-API auch nur Basic-Informationen wie CPU, Memory, Netzwerktraffic zurückliefern, aber was Detailliertes in einer VM bekomme ich dann nicht. Also wenn ich eine MySQL-DB habe, die nur auf Localhost läuft, kann ich es natürlich über die REST-API nicht. Da gibt es dann andere Tools. Aber für die komplette Umgebung zum Monitoren, Status, Datacenter und so ist es ein gutes Plugin inklusive PMP-Graphen. So, nachdem wir die Komponenten so circa durch sind, ich habe einige ausgelassen, aus zeitlichen Gründen, sage ich mal. Die wichtigsten, damit man mal einen Überblick hat, was ist das, was kann ich mit dem Ding tun, haben wir durch. Schauen wir uns Use Cases an und getting started. Also Use Cases sind einmal ganz klassisch Server- und Desktop-Virtualisierung, das habe ich schon öfters angesprochen. Man muss aber bei dem Produkt doch etwas kreativ sein und kommt dann drauf, da kann ich doch noch mehr machen, an das ich eigentlich gar nicht gedacht habe, weil vielfach sagt man, okay, ich suche eine Server-Virtualisierungslösung, Punkt. Aber ich kann noch viel mehr machen. Ich kann zum Beispiel Private Clouds aufbauen. Heißt zum Beispiel, ich bin ein kleines Unternehmen und OpenStack ist einfach zu mächtig für mich, obwohl ich OpenStack doch gut über OWIRT drüber legen kann. Das funktioniert super. Kann ich sagen, okay, Private Cloud, nö, das reicht mir. Zum Beispiel haben wir einen Kunden, der verwendet es für seine Developer. Der hat einen Hypervisor dediziert abgestellt für die Entwickler. Die brauchen immer wieder neue Maschinen. Da mal ein Ubuntu in der Version, da ein Windows in der Version. Das läuft ein paar Tage, dann schalten sie es wieder runter. Und die haben entsprechende Quotas bekommen und über Self-Provisioning-Portal rollen sie sich ihre Maschinen aus und stoppen, starten, was auch immer sie brauchen. Das Gleiche kann ich machen. Ich kann jemanden eben die Berechtigung geben und kann ihm sogar sagen, so, du, deine VMs sind jetzt 3 Tage gelaufen, ich möchte so und so viel Geld haben. Es gibt ein Data Warehouse dafür, wo eben die Reports drauf zugreifen und da kann ich auslesen, wie viele Ressourcen hat er benötigt und wie lange hat es denn gedauert. Ich kann Callcenter virtualisieren via Spice. Ich kann im universitären Umfeld Computerräume virtualisieren. Da gibt es immer wieder die Anforderungen, ich habe ja selbst auch studiert. In der Vorlesung brauchen wir ein Windows für Windows System Management. In der nächsten Vorlesung brauchen wir ein Ubuntu mit Eclipse für Java-Programmierung. Und dann haben wir wieder einen Vortragenden, der kommt aus der Fedora-Schiene und der will einen Fedora haben. Und dann hat man entweder auf den Rechnern drinnen hat man 100 Betriebssysteme zum Auswählen für jede Veranstaltung oder ich virtualisiere das Ganze und sage, lieber Vortragender, erstellt auch ein Template, das kann auch für Prüfung machen, Prüfungstemplate oder genau für die Übung jetzt, erstellt ein Template, macht einen Pool draus und jeder Student in diesem Raum bekommt genau seine virtuelle Maschine, die er benötigt. Ich kann auch das komplette Netzwerk nur intern bauen, damit ich, wenn ich irgendwelche Netzwerktests mache in einer Netzwerkvorlesung, eigentlich das komplette Uninetz damit nicht lahmlege, ist dafür sehr gut geeignet. Es eignet sich für Remote Offices, so ein kleiner Standort, 15 Leute, die eigentlich nur einen File-Server brauchen und ihre Desktops. Fällt ein Desktop aus, dann fahre ich 5 Stunden ins Nirgendwo. Um das Ding auszutauschen, dem könnte ich doch auch einen Rechner hinstellen und sagen, virtualisierte Desktops, Syn-Clients und einen Syn-Client auf Spare. Wenn der Syn-Client jetzt kaputt ist, sage ich, tausche ihn aus und du hast wieder deine Desktops. Und ein letzter Punkt, Admin-VMs. Es gibt immer wieder so komische Policies in Firmen mit, wir müssen Windows Desktops haben, was aber für einen Linux-Admin eigentlich furchtbar mühsam ist. Hier gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn ich 2 Monitore habe, okay, ich habe, damit ich die Guidelines befolge, einen Windows-Desktop, aber verbinde mich via Spice auf die Linux-Maschine, wo ich dann produktiv arbeite. Oder umgekehrt, ich habe Linux bei mir, aber es muss unbedingt Outlook mit Lync verwendet werden, dann habe ich halt, okay, meine Windows-VM, damit ja, die Firma glücklich ist und ich das auch verwenden kann und kann so als Admin auf dem Tool oder auf diesem Operating System arbeiten, das für mich am besten passt und die, die Richtlinien der Firma trotzdem noch erfüllen. Ja, wenn der Vortrag gefallen hat, hoffe ich mal. Wie fängt man damit an? Man geht auf die OWIRT-Webseite und kann OWIRT hier downloaden. Es gibt Repositories für Fedora und CentOS und RHEL. Debian folgt hoffentlich in den nächsten Monaten. Hoffe ich. Kann auch etwas länger noch dauern, es wird auch daran gearbeitet. Und installiere mir mal so eine Umgebung. Wenn ich es testen möchte, ohne dass ich jetzt Hardware zur Verfügung stellen muss, kann ich OWIRT Live verwenden. Das ist ein Image für einen Live-USB-Stick. Das installiere ich auf dem USB-Stick, boote den Laptop damit und eine OWIRT-Umgebung läuft im Memory. Performance-Tests würde ich damit natürlich nicht machen, aber ich kann mir mal anschauen, wie funktioniert das Ganze. Kann auch kleine VMs darauf starten, je nachdem wie viel ich RAM habe. Und schaue es mir mal an, wie funktioniert das Ganze denn. Ja, dann wäre ich schon am Ende meines Vortrags und kann jedem nur ans Herz legen, schaut es euch mal an. Wenn Fragen sind, IRC und Mailingliste wird sehr, sehr schnell geholfen und sehr gut geholfen. Ist eines der Projekte, sag ich mal, wo am schnellsten über die Mailingliste und über den IRC wirklich ein guter Support kommt. Gut, gibt's Fragen?
Ja. Bei der zweiten und dritten Folie habe ich schon gesehen, dass das funktioniert, weil wir haben eigentlich das Fair Storage. Eigentlich natürlich in den Taktik sagen, ja, ich bin ein großer Herbst und irgendwas ganz Tolles, das wird nie ausfallen, aber sollte man nicht dran glauben, gibt es Bestrebungen, dass man über diese Maschinen, diese Hypervisor-Maschinen, dass man dort ein Storage quasi dran hat, also quasi lokalen Storage und quasi ein großes Storage spielt.
Ja, das geht schon mit ein paar Pitfalls. ClusterFS. Ich setze mir ganz klassisch ein CentOS als Hypervisor auf, binde die OWIRT-Repositories ein und kann, ich habe zum Beispiel 4 Hypervisoren, baue daraus ein ClusterFS-Volume, das ich an meine Virtualisierungsumgebung weiterreiche. Das funktioniert. Die Pitfalls, wenn, also an diesem Feature wird noch gearbeitet. Es ist zwar schon seit 3 Versionen drinnen, funktioniert auch. Das Problem ist einfach hier das Fencing. ClusterFS kennt sowas wie Fencing nicht. OWIRT sagt, ich schieße jetzt mal den Host ab, weil er nicht funktioniert und dann könnte es kleinere Probleme drunter geben. Weil ich eine entsprechende Redundanz habe, so ein Distributed Replicated Volume von ClusterFS, also quasi ein RAID 10, ist das Problem geringer. Aber ja, das kann ich jetzt schon machen. Und es gibt sogar einen eigenen Volumes-Tab im Web-Admin-Interface, wo ich die ClusterFS-Volumes konfigurieren kann. Also ich kann jetzt sagen, dediziert rein nur ClusterFS oder ClusterFS Plus Virtualisierung funktioniert jetzt schon. Bitte. Habe ich jetzt keine Erfahrung mit Hostern, nein. Ja, richtig, da sind Hoster etwas mühsam, selbst wenn ich mehrere Dedicated Server dort miete, ist es trotzdem noch schwierig, die irgendwie miteinander zu verheiraten. Ist aktuell nicht so einfach, ja. Die versuchen dann natürlich eine eigene Cloud-Lösung zu verkaufen und nicht eine bestehende draufpacken zu lassen. Bitte.
Also ich bin in einem Rechenzentrum in Frankfurt drin. Und also da ist es so, dass ich 2 Server halt habe, die einfach dedicated noch mit einer Verbindung verbunden sind.
Ja.
Die SAN habe ich an der Stelle nicht, aber ich setze halt momentan DRWD ein. Was halt damit funktioniert, dass der FS sollte wahrscheinlich auch darauf laufen. Die Frage ist, wie weit es halt skaliert mit nur Gigabit.
Ja, ClusterFS würde ich mit 2 Nodes nicht starten, sondern mit 4. Oder 3. aus Ausfallsicherheitsgründen bei ClusterFS mit 3. Zwei Nodes sind nicht das optimale Setup für ClusterFS, ja. Gut.
Ja, das ist
ja. Danke.